Herzlich willkommen zu meinem Kinderwunsch-Podcast Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Mein Name ist Bettina Rupp und ich begleite Frauen im Kinderwunsch auf den drei Ebenen Körper, Geist und Seele. Meine herzliche Einladung an alle Frauen, die sich ein Kind wünschen, ist, die Kinderwunschzeit als Reise zu sich selbst zu sehen. Und dazu möchte ich Impulse und Inspirationen geben. Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden.
Herzlich willkommen, liebe Karin.
Hallo, Bettina.
Karin Heidmann ist Heilpraktikerin und hilft Frauen, ihren Kinderwunsch mit natürlichen Methoden und Mitteln zu unterstützen. Karin arbeitet ganzheitlich und bietet Mykotherapie, Pflanzenheilkunde, Vitalstoff- und Ernährungsberatung an und sie berät auch zur natürlichen Familienplanung. Liebe Karin, du hast so einen umfangreichen Wissensschatz und du hast so eine natürliche Gabe, so Menschen zusammenzubringen und dein Wissen zu teilen. Und ich möchte trotzdem ganz am Anfang fragen, wie war es mit deinem Kinderwunsch? Hast du da eine besondere Geschichte oder ist das ganz leicht gegangen oder war das ein bisschen schwieriger?
Ja, gut, dass du das fragst, weil ich bin nämlich genau aus dem Grund wegen meinem Kinderwunsch zur Naturheilkunde gekommen. Mhm. Also bei mir war es eigentlich so, ich habe die Pille abgesetzt und gedacht, dass, ne, so wie mir da reingeht, das klappt ganz schnell. Mhm. Habe dann aber direkt schon im ersten Jahr festgestellt, das geht gar nicht so einfach. Also mein Zyklus kam gar nicht in Schwung. Also ich habe keinen Eisprung gehabt. Ich habe immer maximal so 19 Tage Zyklen gehabt. Also es kam kein Eisprung, keine vernünftige zweite Zyklushälfte. Mhm. Und irgendwie, also da pegelte sich gar nichts ein. Da bin ich dann schon auf die Suche nach der Naturheilkunde gegangen, weil ich wusste so, künstliche Hormone, das wird nicht so meins sein. Mhm. Und wir hatten in der Zeit auch durch einen schweren Fall in der Familie, einen gesundheitlichen Fall, eine Heilpraktikerin kennengelernt und die hat mich dann schon so ein bisschen mitgenommen auf ihren Weg. Und das fand ich schon super, wie die gearbeitet hat. Und deswegen habe ich mich immer mehr mit der Naturheilkunde beschäftigt. Also ich bin eigentlich Krankenschwester.
Ja.
Kenne mich also mit Medizin auch aus, aber irgendwie die Naturheilkunde, die hat es mir dann gleich von Anfang an angetan. Also ich habe mich mit Büchern durch noch und nöcher beschäftigt. Ja, und dann hat es, also insgesamt hat es 3 Jahre bei uns gedauert. Ich habe aber sehr viel in der Zeit mit Naturheilkunde gemacht, habe dann auch witzigerweise dann in der Zeit angefangen, die Heilpraktikerausbildung
okay. zu beginnen.
Mhm. Weil ich das, was meine Heilpraktikerin gemacht hat, einfach so enorm fand. Was, ne? Also was die mir da so beibringen konnte, das dachte ich, das gibt's doch nicht. Und ich muss sagen, ich habe auch irgendwie was gesucht für mich, weil ich war nicht erfüllt. Ne? So in meinem Beruf als Krankenschwester habe ich da festgestellt, also nicht ausgefüllt genug und habe dann gemerkt, die Naturheilkunde, das ist es irgendwie. Ne? Also beides zusammen. Also ne? Nicht nur Schulmedizin, sondern auch Naturheilkunde, beides zusammen. Mhm. Das kann man ja wunderbar verbinden. Und habe dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Und dann, witzigerweise, meinte meine Heilpraktikerin zu mir, so, du wirst definitiv noch während deiner Ausbildung dein Baby bekommen. Das war dann auch so. Ich saß wirklich hochschwanger vom Prüfer. Die hatten schon Angst. Oh Gott, kriegt sie jetzt ihr Kind hier vor lauter Aufregung? Also sie hat dann wirklich auch recht behalten. Das, ja, also ich muss auch sagen, ich war so beschäftigt in der Zeit mit dem Lernen.
Ja. Ne?
Abgelenkt. Also ich habe in der Zeit auch nicht ein bisschen dran denken können an meinen Kinderwunsch, weil ich als Krankenschwester und nebenbei noch Heilpraktikerin zu lernen, das war ja viel, sehr viel.
Ja, super. Also du hast deine ganze Aufmerksamkeit woanders gehabt.
Und ja, genau. Ich habe, weil ich wirklich nach so 2 Jahren habe ich gedacht, das klappt nicht. Du wirst nicht Mama. Weil es wurde alles Mögliche untersucht und es kam einfach auch nichts bei raus. Ne? Ja. Mittlerweile waren dann ja auch schon meine Zyklen normal. Und ich hatte einfach immer, ne, und so geht es ja auch vielen Menschen, dass man sagt, dann klappt, das klappt einfach nicht. So, also ich habe schon so irgendwie ein Stück weit aufgegeben gehabt und dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich jetzt meine Erfüllung eben in was anderem. Okay. Schaff mir mein eigenes Baby, ne, so ja. Berufliches neues Baby, ne, wo ich meine Liebe reinstecken kann. Ja. Und habe gedacht, okay, die Heilpraktikerin, das ist das auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, in dem Zyklus, wo es geklappt hat, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich schwanger werde. Nie im Leben hätte ich, sonst ist ja klar, man hat Zyklus, also die Ovulationstests gemacht, und Temperatur gemessen, also was ich alles gemacht habe, meditiert, ne? Und in dem Monat war ich so gestresst, habe ganz viel meditiert, weil ich einfach den Stress irgendwie kompensieren musste.
Ja.
Weil da wirklich eine ganz heiße Phase. Ich habe gerade eine Homöopathie-Ausbildung angefangen. Phytotherapie-Ausbildung hatte ich noch zusätzlich angefangen. Mhm. Neben der Heilpraktiker-Ausbildung.
Mhm. Ja, das höre ich oft so. Genauso wie du sagst, eben der Fokus ist woanders. Und das ist der Zyklus, wo man überhaupt nicht gedacht hat. Und plötzlich. Nee.
Und überhaupt.
Du hast ja dann noch ein zweites Kind bekommen.
Genau. Und ja. Da ging es aber dann schon ein bisschen schneller. Also da war sozusagen der Knoten geplatzt. aber in dem Zyklus, wo unser zweites Kind dann entstand ist, habe ich aber auch ganz viel meditiert. Mhm. Also das Visualisierung, muss ich dazu sagen, habe ich auch ganz viel gemacht. Das hat mir meine Heilpraktikerin beigebracht. Das Baby einladen.
Ja. Ne?
Immer wieder zu sagen, du bist willkommen, wir freuen uns auf dich. Mhm. Und visualisieren, also sich auch das Baby vorstellen, wie ist es, es auf dem Arm zu haben. Das ist so eine Art Visualisierungsarbeit, nennt sich das. Das wird ja auch bei den Managern zum Beispiel angewandt. Sich vorstellen, ich bin reich, ich bin erfolgreich. Und so kann man das aber auch im Kinderwunsch anwenden.
Genau, und ganz wichtig ist das Gefühl dabei. Gell?
Also genau.
Wenn man sich vorstellt, wie das Baby riecht und das
genau, richtig. Und
vielleicht anlächelt und rumgluckst.
Oder wie man das Zimmer dann einrichtet, genau. Wo das Bettchen hinkommt, sowas alles. Und das habe ich nonstop als Übung gemacht, so.
Okay.
Ganz intensiv, also neben der Meditation. Und ja, und das war eigentlich so.
Was mich jetzt interessiert, also während du das gemacht hast, hast du da irgendwann mal ein Gefühl des Zweifels gehabt oder bist du da einfach ganz im Vertrauen gewesen?
Genau, ganz im Vertrauen, nur gar kein Zweifel, ganz im Gegenteil, der Zweifel, also ich muss sagen, nach dem Jahr, ich war ja total verzweifelt, also ich war wirklich ganz tief in einem tiefes Loch gefallen, ne? Also das kennt jede Frau, wo es, ne? Also das ist, das ist wirklich ein Graben, der sich auftut, wenn die Menstruation eintrifft oder der Schwangerschaftstest wieder negativ ist. Mhm. So, und dann, als meine Heilpraktikerin mir das beigebracht hat, das war so schön. Du glaubst nicht, ich bin hier rumgeflattert, als wenn ich kleine Flügelchen hinten dran habe. ne? So auf einer rosa Wolke hier rumgeschwebt. Als sie mir gezeigt hat, es gibt auch noch Wege, andere Wege. So. Mhm. Ne, weil ich hatte ja kein Vertrauen in meinen Körper. Ja. Ich habe immer gedacht, du bist ja keine vollständige Frau, wenn du keine Kinder bekommst.
Ja.
Immer ja, an mir selbst gezweifelt. Es hat sehr die Beziehung belastet, muss ich sagen, in der Zeit. So, also von meiner Sicht her. Ne, ich weiß nicht, wie mein Mann das so empfunden hat, aber ich habe so empfunden, dass es sehr belastend für uns ist. Und das hat alles, also das, was sie mir da so für Tipps gegeben hat, das hat mich so beflügelt. Und ich sehe das jetzt auch in meiner Arbeit heute, wenn ich da mit meinen Kinderwunschfrauen dann zu tun habe. Wenn wir dann so ein Beratungsgespräch, Coach nennt man das ja heute, Beratungsgespräch haben, wie beflügelt die dann da aus so einem Termin auch rausgehen und sagen, boah, ich kann jetzt wieder nach vorne gucken. Ne? So, mir geht es einfach jetzt besser. Egal, wie es mir jetzt in meinem Kinderwunsch hilft, aber mir geht es jetzt psychisch einfach besser. So, ja. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das hat meine Heilpraktikerin bei mir eben bewirkt. So, also ich bin hier wirklich rumgeflattert.
Genau, ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Super. Und du hast gesagt, Karin, du hast keinen ordentlichen Zyklus gehabt. Mhm. Hast du es geschafft? Beziehungsweise was würdest du Frauen raten, die also ihren Zyklus zu regulieren?
Wie gesagt, ich habe mich ja dann ganz, ganz viel belesen und ganz wichtig war am Anfang die Entgiftung von der Pille, weil ich habe ja ganz lange Hormone, wirklich, ich habe angefangen mit 14 die Pille zu nehmen und war dann ja, als ich sie abgesetzt habe, schon 26
ja.
Oder 25, 26. Mhm. Und dann Das ist so viele Jahre, weil vor allem bei Frauen, die dann noch nicht richtig einen richtigen Zyklus haben, also der sich richtig regelmäßig einreguliert hat, ne, ist es schwierig nach dem Pilleabsetzen, dass der wieder sich von alleine schnell wieder reguliert. Mhm. So, also umso früher man damit anfängt, umso schlechter ist es für das Absetzen, also für die Zeit nach dem Absetzen. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau mit 20 anfängt, ist das ein Unterschied, als wenn eine Frau so wie ich mit 14 damit anfängt oder noch früher. Ne? Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man erstmal entgiftet. Also die ganzen Stoffe, die die Pille oder andere Hormone hinterlassen, entgiftet.
Da gibt's wie empfiehlst du Entgiftung? Gibt es da eine Methode oder ist das individuell?
Eigentlich ist das individuell, aber es gibt da bestimmte Teemischungen, die immer möglich sind. Zum Beispiel Brennnessel stärkt die Nieren und Blasen, also die Ausscheidung über die Niere und die Blase.
Ja,
dann ist und auch über die Haut.
Tee oder?
Als Tee gibt es auch als Tropfen. Ja. Also es gibt schöne Mischungen. Schon fertige, aber es gibt es eben auch als Tee, weil viele mögen sagen, ja, Kinderwunsch und Alkoholtropfen, nee, bitte nicht. Und deswegen sag ich immer, ich stelle euch dann immer eine Rezeptur zusammen und da ist dann in der Regel Brennnessel drin, da ist da Mariendiesel drin, weil Mariendiesel ist ganz wichtig für die Leber. Löwenzahn ist da auf jeden Fall drin, weil Löwenzahn ist auch wieder für die Leber und Nierentätigkeit ganz wichtig. Hat auch Gerbstoffe und Bitterstoffe. Mhm. Also man merkt das ja schon, wenn man so ein Löwenzahnblatt mal isst. Ich weiß nicht, ob das mal jemand probiert hat. Ja. Dann merkt man schon, das zieht sich alles schon so ein bisschen zusammen. Ne? Ja. Genau, und das ist dann der Löwenzahn, der ist ganz wichtig da drin. Ganz wichtig ist dann auch noch Birke, Goldrute, auch sehr wichtig. Und das wichtigste Heilkraut in dem Kinderwunsch ist dann noch der Storchenschnabel. Der hat seinen Namen auch nicht umsonst, weil der ist sozusagen der Kindsbringer, nennt man ihn auch. Oder der Kindsmacher. Ne? Der gehört in jede Nestreiniger-Teemischung rein. Der Storchenschnabel entgiftet über die Lymphe. So. Ja. Sieht super süß aus, hat so ganz kleine lila Blüten, stinkt aber für manche Menschen stinkt er extrem. Deswegen heißt er auch stinkender Storchenschnabel. Aber ich zum Beispiel, ich hab ja dann in der Ausbildung auch so Phytotherapie-Ausbildung gehabt, ne, und hatte dann eine super Heilpraktikerin, die hat die Pflanzen geliebt. Also ich habe sowas noch nie erlebt, wie jemand so Pflanzen lieben kann. Ich liebe sie jetzt auch. Ich komme an keinem Gänseblümchen vorbei oder Löwenzahn. Meine Kinder auch nicht übrigens. Die schleppen mir jetzt immer alles nach Hause. Und der Storchenschnabel, den hat sie mir als erstes gezeigt. Und den habe ich natürlich dann auch verschlungen. Jetzt wächst er in meinem Garten zuhauf.
Ja, in der Ordnung im Garten. Viele eigentlich, gehen da viele auf. Und bei mir geht der viel auf. Und
das ist dann ein Zeichen.
Die verblühten, die schauen ja aus wie so, wirklich wie so ein Storchenschnabel. Gell?
Oder
wie so ein
ganz süß. Total süß. Und wenn der ganz viel, also man sagt auch, wenn die Pflanze ganz viel im Garten wächst, braucht man sie. Mhm. Dann sollte man sie auf jeden Fall verzehren und trinken.
Ja, weißt du, was ich auch ganz viel habe? Hundelrebe habe ich ganz, ganz, ganz viel.
Alles genau, gut. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass der Körper das braucht.
Ja.
Bei uns ist zum Beispiel der Löwenzahn und der Storchenschnabel, der bei uns hier wächst wie nichts Gutes.
Mhm. Und also du hast da diese Mischung von diesen Kräutern als Tee. Und wie lang trinken die Frauen das oder wie lange dauert so eine Entgiftung?
Also eine Entgiftung empfiehlt man so immer 6 bis 8 Wochen in der Regel. 2 bis 3 Tassen am Tag, nicht mehr. Also jetzt man muss gerne 2-3 Liter am Tag trinken. Ja. Habe ich zum Beispiel, ich hab wirklich alles mich belesen und ich habe dann hier Tannen auf meinen Kannen stehen. Das macht man dann aber auch nicht lange. Ne, deswegen sich wirklich ein Ziel setzen, länger als 6 bis 8 Wochen entgiftet bringt das dann auch nichts mehr. Da macht der Körper dann das auch nicht mehr weiter. Deswegen sagt man immer so 6 bis 8 Wochen eine Teekur, egal womit, das ist auch wirklich so eine Grundsatzregel, ne? 6 bis 8 Wochen reicht. Ja. Und dann sollte man auch eine Pause einlegen.
Mhm. Und zusätzlich wird auch die Ernährung umgestellt oder das ist.
Nee, also Ernährung zählt natürlich auf jeden Fall dazu. Ne? Also ganz wenig zuckerhaltige, weil Zucker stört. Auf jeden Fall in der Fruchtbarkeit, ne? Auch Insulinresistenz zum Beispiel, ne? Wird dann begünstigt. Das ist ein großes Problem beim Kinderwunsch. Dann Milchprodukte sollte man auch, ne? Ich weiß, da werden mich, glaube ich, auch einige verhassen, wenn ich sowas sage, Milchprodukte. Aber Milchprodukte, die sind für unseren Darm schlecht, fürs Immunsystem. Das Immunsystem sitzt nun mal im Darm. Ja. Ne? Der Hauptsitz ist im Darm. Deswegen Milchprodukte, es verschleimt alles. Ja. Und Eier, genau dasselbe, eigentlich in grün. Ne? Ja. Auch wenn es Bio-Eier sind, sollte man wirklich so wie früher das Sonntagsei. Das ist in Ordnung, aber jeden Tag Eier, nee. Schweinefleisch, ja, genau dasselbe. Ist auch nicht zu empfehlen. Was natürlich, wenn man jetzt unbedingt Fleisch essen möchte, dann eben Biofleisch auf jeden Fall, aber kein Schweinefleisch.
Ja, okay.
Und regional ist immer noch am besten. Ja. Was ich auch immer noch empfehle, ist natürlich viel Gemüse, viel Obst. Ja. Klar. Ne? Und keine Softdrinks. Sind ja eigentlich auch nur zuckerhaltige Produkte. Sind sie ohne Zucker, sind sie genauso schädlich. Also wenn mich jemand fragt, sollte ich lieber Siro oder sollte ich lieber Zuckerfanta trinken? Erstmal würde ich sagen, gar nichts von beiden. Aber ich finde da tatsächlich noch die mit Zucker fast besser als die ohne. Ja. Ne? Also, aber ich würde es nicht empfehlen. Also nichts von beiden. Aber die Siro, da ist ja oft Aspartan drin. Und Aspartan, ja, ist definitiv ganz schlecht. Das sollte, ja, man unbedingt meinen.
Ja.
Mhm. Also alle Süßungsmittel, Zusatzstoffe, das sind ja künstlich hergestellte Süßungsmittel und die sind nicht zu empfehlen. Also dann lieber, ja, lieber einen Tee, ne? Ja. Oder Wasser oder, ja, oder selbstgemachte Säfte. Das ist ja auch super, wenn man sich dann Grapefruit-Saft zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte, das ist super für die Östrogene, ne? Okay. Schmeckt lecker. Oder Granatapfel schmeckt auch total lecker. Hat auch wieder Bitterstoffe, Grapefruit, ne?
Granatapfel auch, erste Zyklushälfte?
Oder? Ja, genau, in der ersten Zyklushälfte ist Grapefruit und Granatapfel für die Östrogene, für die Schleimhaut richtig gut, ja.
Ja, und wenn man in der zweiten Zyklushälfte auch einen Saft trinken mag, was wäre da günstig?
Alles Gemüsesäfte, alle Obstfrüchte, alles, was mit Vitamin C ist. So, aber man kann natürlich auch Granatapfel und Grapefruit weiter trinken, weil Östrogene braucht man auch in der zweiten Zyklushälfte, damit die Schleimhaut noch dicker wird.
Okay.
Mhm. Ne, weil die Östrogene, die unterstützen dabei, dass die Schleimhaut, die Gebärmutterschleimhaut sich eben besser aufbaut. Mhm. Und damit sich das Baby da richtig schön kuschelig drin machen kann. Das ist auch immer sowas, was ich meinen Kinderwunschfrauen so erzähle, dass sie sich das auch vorstellen, ne? Wie sich so ein Baby, ne, das Schleimhaut von der Gebärmutter schön flauschig aussieht. Ne? Ich sage immer, so wie so rosa, schöne Wolken, ganz schönes, kuscheliges Bett, wo sich denn das Baby einnisten möchte. Ne? Mhm. Und das, ich finde, das hilft denen dann auch immer. Ne? Und dann sag ich das, der Grapefruit und die Granatapfel zum Beispiel, die helfen, dass das noch flauschiger wird, noch kuscheliger.
Das ist ein schönes Bild, da würde ich mich auch gleich wohlfühlen.
Also das, ich finde, das tut auch richtig gut, wenn man sich dann in der Zeit sowas vorstellt. Das geht mit Visualisierung dann ja auch super, ne? Dass man sich vorstellt, so jetzt, was macht mein Körper jetzt? Da gibt es ja auch schöne Videos bei YouTube zum Beispiel, ne? Was macht mein Körper jetzt? Und die Gebärmutterschleimhaut wird jetzt schön kuschelig. Das kann man sich alles vorstellen. Und der Körper springt drauf an, der reagiert sehr viel besser darauf, indem man sich darauf vorstellt, dass das ihm vorstellt und man fühlt sich auch besser, finde ich.
Genau, es ist ja, ne, alles verbunden miteinander.
Ja, und man kann ja auch selbst was tun. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Was kann ich selber tun? Weil man ist ja, ganz oft steht man ja auch so machtlos, ja, vor dem Thema. Es klappt einfach nicht. Okay, man kann Hormone nehmen. Ne? Dann tut man was. Oder so wie wenn man jetzt naturheilkundlich das angeht, man kann entgiften, man kann dann mit Tees Zyklus T1, Zyklus T2 unterstützen. Aber man kann eben auch so was für sich tun, weil das sind ja Sachen, die man nicht für die Psyche tut. Aber das hilft.
Genau, ne? Oder wie du gesagt hast, man kann eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machen, oder?
Das ist genau, also einfach auch. Also mir,
viel zu tun.
Mir war das ganz wichtig, immer zu sagen, finde auch irgendwas, was für dich was ist. Ne? Das, also ich steckte wirklich in meinem Beruf als Krankenschwester drin und ich habe gemerkt, also ich war so ein richtiger Workaholic. Ich habe so gerne gearbeitet, auch 14 Tage durch, hat mich nicht gestört. Ne? So bis wir dann Kinderwunsch irgendwann festgestellt haben, oh, das ist gar nicht so gut, wenn man sich nicht sieht. Dann schwieriger, ne? So, aber ich hab das so gerne gemacht und im Kinderwunsch habe ich gemerkt, dass ich mache das doch gar nicht so, also schon gerne, also ja. Die Krankenschwester ist mein absoluter Traumberuf gewesen, aber es hat eben nicht das, ja, es hat die Erfüllung nicht so gebracht, ne? So mich zu komplementieren, so, ne? Also ich war nicht komplett irgendwie, ja, und dann kam das, und viele, ich kenne viele, die dann eben irgendwie was Eigenes, was sich ganz nebenbei aufgebaut haben, also viele meiner Patientinnen, die haben jetzt auch schon teilweise, sind sie selbstständig geworden, ne? Oder beraten auch schon, oder ich habe eine mit Endometriose, die dann eben Tipps anderen Endometriosen-Patienten geben kann und so. Und das, ja, sein eigenes Baby dann schaffen, ne, so.
Genau, das beobachte ich bei meinen Kinderwunschfrauen auch so. So ist das Leben ja ein bisschen. Es fällt uns ja da so ein bisschen die Herausforderung an den Weg, dass wir es für uns entwickeln und dann eventuell auch anderen weiterhelfen können
dabei. Genau. Mhm.
Und Karin, jetzt ich komme nochmal zurück. Also den Zyklus zu regulieren, da empfiehlst du erstmal zu entgiften. Das dauert 6 bis 8 Wochen. Und dann ist es so, dass der Zyklus dann wieder regelmäßig ist? Oder gibt es.
Durch die Entgiftung in der Regel noch nicht. Was ich noch zu der Entgiftung einmal sagen muss, in der Zeit würde ich nicht empfehlen, es darauf anzulegen, schwanger zu werden.
Ja, okay.
Weil bei einer Entgiftung wird viel losgelöst und ausgeschieden, was in der Frühschwangerschaft einfach nichts zu suchen hat. Ja. So, das heißt, ich würde es dann, also vor allem in den ersten 4 Wochen wird sehr viel losgelöst. Ich würde dann wirklich einen Zyklus mal aussetzen mit Menstruationsbeginn, also mit dem ersten Zyklustag einfach anfangen. Oder wenn man weiß, es hat definitiv nicht geklappt, weil kann ja auch mal sein, Partner war nicht da, man selber war nicht da oder so, dann weiß man ja, da wird sich gerade nichts eingenistet haben. Also wenn man weiß, man ist definitiv nicht schwanger, beginnt mit der Entgiftung und das in der Zeit dann auch nicht drauf anlegen. So, damit die Entgiftung eben, also es ist einfach nur ein Sicherheitshinweis. So, es sind viele in der Zeit schwanger geworden. Ja. Ich kenne viele, die dann in der Zeit dann schwanger wurden. Und das ist alles gut, aber zur Sicherheit sagt man bitte eine Entgiftung. Es gibt ja noch größere Entgiftungen, sehr viel komplexere Entgiftungen als jetzt nur mit einem Tee. Ne? Das macht man dann ja nur in Zusammenarbeit mit einem Heilpraktiker, wo dann auch noch eine Darmsanierung und was nicht alles dazu kommt oder eine Schwermetallausleitung. Ja. Ne? Das ist ja dann ein richtig großes, ne? wenn eine Schwermetallbelastung rauskam oder wenn man jetzt eine BPA-Belastung hatte oder so. Das macht man dann ja mit seinem Therapeuten zusammen oder auch Arzt, muss ja nicht nur Heilpraktiker sein. Genau, und in der Zeit sollte man es aber nicht drauf angeben.
Ja, gut.
Also, und danach?
Ja.
Entschuldige?
Ja.
Und danach empfehle ich eigentlich immer so, mit den Zyklustees kann man dann ruhig beginnen. Auf jeden Fall gehört in den Zyklustee, auch wenn es nirgendwo so steht, der Frauenmantel schon in die erste Zyklushälfte. Ja. Überall steht immer nur Frauenmantel in der zweiten Zyklushälfte. Nee, der Frauenmantel hilft schon in der ersten Zyklushälfte. Mhm. So, er kann nämlich auch die Eizellreifung unterstützen und auch die Gebärmutter, hilft ja die Durchblutung der Gebärmutter zu unterstützen und hilft auch schon, die Gebärmutterschleimhaut sich aufzubauen. Die Hormone werden reguliert. Ne? Also bei mir war es wirklich der Frauenmantel, der es letztendlich gebracht hat. Mhm. Ich habe das als Tropfen genommen, aber wie gesagt, ich bin auch komplett schmerzfrei. Ich habe die immer als Tropfen genommen, aber man kann es auch wunderbar als Tee einzeln oder eben in einer Zyklus-T1-Mischung. Auf jeden Fall mit Frauenmantel. Und Beifuß finde ich ganz wichtig, das reguliert die Hormone. Dann ist auch Himbeerblättertee, kann man auch einzeln trinken. Also man könnte Frauenmantel und Himbeerblättertee einzeln trinken, ne? Muss man nicht jetzt in der Mischung. Ja. Dann ist Holunder auch sehr gut für die Östrogene. Und Salbei ist auch wieder für die Östrogene und auch für die Hormonregulation gut. So, und das wäre Basilikum, sehr schön. Rosmarin ist auch sehr, sehr gut. Beim Beifuß und beim Rosmarin muss man aber wissen, darf auf gar keinen Fall in der zweiten Zyklushälfte getrunken werden. Ebenso Basilikum auch auf gar keinen Fall in der zweiten Zyklushälfte. Als Gewürz ist Rosmarin jetzt auf der Kartoffel nicht das Problem, aber als Tee ist das ja schon sehr hochdosiert dann.
Ja.
Das sind ja getrocknete Kräuter, die sind einfach hochdosierter. Sowas würde ich in der zweiten Zyklushälfte oder in der Schwangerschaft auch gar keinen Fall empfehlen. Aber auf jeden Fall der Beifuß, absolut tabu. Sowas, also schlimmer geht es gar nicht mehr, als den in der zweiten Zyklushälfte oder auch in der Schwangerschaft zu trinken.
Ja,
es gibt im Teemischung.
Hast du eine Mischung, die du anbieten kannst? Oder hast du
also ich nicht, wenn ich einen Termin, also einen Beratungstermin habe oder bei mir in der Praxis, dann kriegen die meistens von mir eigentlich immer so eine Mischung zusammengestellt.
Ja, okay, und da ist alles drin und fertig.
Genau, das, was ich jetzt alles gesagt habe, ist dann schon in der, auch genau mit wie viel Milligramm. Es ist kein Problem, wenn man dann alles zu gleichen Teilen macht. Zu gleichen Teilen heißt 20 bei 100 Gramm eben 20 Gramm Beifuß, 20 Gramm Frauenmantel, so. Ne?
Und für die zweite Zyklushälfte?
In der zweiten Zyklushälfte kommen nicht ganz so viele Kräuter. Da ist es wirklich ganz, ganz klein abgespeckt auf Schafgarbe, Brennnessel und Frauenmantel. Die Brennnessel, die unterstützt zum Beispiel, weil viele Frauen ja in der zweiten Zyklushälfte eher ein bisschen immer so mit Wassereinlagerung zu tun haben, in den Füßen auch. Ne? Also sie merken es einfach schon am Gewicht. In der zweiten Zyklushälfte wiegt man oft 2 Kilo mehr als in der ersten. Mhm. Genau, und deswegen die Brennnessel, der Frauenmantel wieder unterstützt zum Beispiel das Progesteron. Mhm. Und die Schafgarbe unterstützt auch das Progesteron. Sie ist aber auch allgemein für die Gebärmutter sehr gut. Der Frauenmantel hilft. Das ist so ein, der Frauenmantel, wenn man die Pflanze gesehen hat, das muss man sich einfach mal im Internet angucken. Das ist so eine wunderschöne grüne Pflanze, also so, ne, so schön, wunderschön grün. Und in der Mitte, vormittags, ganz früh vormittags, findet man in ihr einen Tautropfen. Und das stellt in der Natur das Halten der Schwangerschaft dar. Das wird, dieser Tautropfen wird beschützt. Ja. Es ist ein Tautropfen, aber dieser Tautropfen wird produziert von den Blättern. Ja. Dieser Tropfen. Und das sieht so wunderschön aus. Und der Frauenmantel ist eigentlich so die Pflanze, die man, also wie gesagt, neben dem Storchschnabel der Frauenmantel, das war meine Pflanze. Ich habe mich nicht dran gehalten an die 6 bis 8 Wochen, das ist dann auch in Ordnung. Ne? Ja. Weil man sagt ja, so 6 bis 8 Wochen, dann eine Pause. Ich habe den wirklich 3, 4 Monate genommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche den. So. Mhm. Ich habe den immer da. Ich habe den auch in der Schwangerschaft da, weil er stärkt auch in der Schwangerschaft, die Schwangerschaft. Ne? Mhm. Kann auch Fehlgeburten vorbeugen,
ja,
wenn man ihn unterstützend trinkt oder einnimmt als Tropfen.
Ja, wenn du jetzt so ein bisschen bei der Schwangerschaft bist, wenn Frauen jetzt dann schwanger sind, vielleicht auch überraschend schwanger sind, was auf jeden Fall weglassen oder was kannst du für die Frühschwangerschaft empfehlen oder was sollten sie auf jeden Fall weglassen von dem Kinderwunsch? Teebestandteil?
Ja, auf jeden Fall den Beifuß, ganz wichtig.
Mhm. Beifuß. Oder was ist nur erlaubt, das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, gell? Oder ein bisschen leichter zu sagen, was tatsächlich gut ist?
Frauenmantel ist eigentlich so das Beste, Brennnessel auch, ne? So, dann kommen dann natürlich die ganzen Übelkeitssymptome dazu, da kann man dann ein bisschen Ingwer trinken, aber ganz schwach dosiert nur Ingwer, ne? Und Pfefferminze, Kamille, wenn dann so ein bisschen was zum Entspannen, zum Beispiel mit Lavendel. Ne? Auch in der zweiten Zyklushälfte sind entspannende Kräuter super. Ne? Also die reine Zyklus-T2-Mischung ist eigentlich aus Schafgarbe, Brennnessel und Frauenmantel. Mhm. Aber man kann immer gerne alles, was entspannt, dazu trinken. Melisse, Lavendel. Mhm. Ne? So, also entspannende Kräuter, Hopfen. Ne?
Ja.
Alles, was entspannt, das ist Passionsblume, also so Entspannungstees, da gibt es ja zuhauf welche, ne? Und die kann man wirklich auch dazu trinken, weil alles, was entspannt ist, in der zweiten Zyklushälfte, da geht es um Entspannung. Mhm. Ne? Das Baby, das Baby freut sich, umso mehr man entspannt ist, freut es sich.
Ne? Karin, du hast schon so ein bisschen erwähnt, die Hormone, magst du es ein bisschen also kurz anreißen, die wichtigsten Hormone, die da beteiligt sind oder die
gerne, genau. Also in der ersten Zyklushälfte ist es das FSH, damit beginnt es. Also erstmal fängt ja die Menstruation an, das ist der erste Zyklustag, die erste Zyklushälfte beginnt. Da fängt es dann mit dem FSH an. Das wird in der Hirnanhangsdrüse produziert. Das FSH bedeutet follikelstimulierendes Hormon. Follikel sagt es ja schon, stimulierendes auch. Ne? Also das Eibläschen wird stimuliert.
Ja.
Und das sorgt dann auch gleich dazu, dieser Anstieg, dass dann auch das Östrogen gefördert wird.
Ja.
Dass der Anstieg der Östrogene gefördert wird. Mhm. Ist das alles, die Östrogene sorgen dann dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut sich mehr eindickt,
ja,
ne? Um das Nestchen vorzubereiten. Das follikelstimulierende Hormon sorgt, also das FSH sorgt dafür, dass das Eibläschen vorbereitet wird. Ja. Und ab einem bestimmten hohen Level von beiden Hormonen ist das Eibläschen dann groß genug, dass es springen kann. Und dann kommt dann das LH, das luteinisierende Hormon, was man dann ja auch bei den Ovulationstests dann testet, ne? Oder mit den Ovulationsmonitoren oder so. Ne? Ja, und dann wird es also das LH sorgt dafür, dass das Ei springt. Ab einer bestimmten Höhe des LH-Hormons fängt das Ei an zu springen. Und aus dem gesprungenen Ei entwickelt sich dann, also das, was übrig bleibt von dem gesprungenen Ei, daraus entwickelt sich dann, also das ist der Gelbkörper, nennt man das, ne? Und aus diesem Gelbkörper, also das übrig gebliebene, den Rest von dem gesprungenen Ei, was übrig bleibt, nennt man Gelbkörper. Und daraus entwickelt sich dann das Gelbkörperhormon. Also das Gelbkörperhormon wird dann produziert. Mhm. Genau, und dann wandert das Ei durch den Eileiter und wartet darauf, dass es befruchtet wird. So, und dann kommt die Spermien da irgendwann an. Das kann man sich auch alles wunderbar vorstellen.
Ja.
Ne? Und wenn es dann befruchtet wurde, kommt es ja dann also 5, 6 Tage, bis 7 Tage so ungefähr, sagt man, zur Einnistung.
Ja.
Genau, und dann steigen die Werte von Progesteron und Östrogen noch weiter. Die Gebärmutterschleimhaut wird dadurch noch dicker. Das Progesteron ist das Schwanger, also das unterstützt dann die Schwangerschaft. Das ist in der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig. Deswegen auch der Frauenmantel, der stärkt ja. die Schwangerschaft. Bryophyllum stärkt auch die Schwangerschaft. Das ist so eins der homöopathischen Mittel, die ich immer sehr gerne empfehle, das Bryophyllum.
Ab wann? Oder wann?
In der zweiten Zyklushälfte, nachdem das Ei gesprungen ist.
Nachdem das Ei gesprungen ist, mhm.
Genau, also auch wenn man zum Beispiel Progesteron einnimmt, kann man Bryophyllum dazu einnehmen. Ja. Auch wenn Progesteronhormon immer dominanter ist, ne? Also künstliche Hormone sind immer dominanter als das, was wir in Naturheilkunde tun können.
Ja.
Aber das Bryophyllum hat ja noch andere Vorteile. Es entspannt auch noch ein bisschen, ne? Es macht die Ängste, vor allem wenn man schon Fehlgeburten hinter sich hatte, kann es bei Ängsten erleichternd wirken.
Ja.
Genau, und es verbessert dann auch ein bisschen den Schlaf. Später kann es auch gegen vorzeitige Wehen eingesetzt werden. Ne? Natürlich beim Arzt, ist klar, aber da kann man sein Bryophyllum immer dabei haben. Frauenmantel auch. Also Frauenmantel und Bryophyllum sind eigentlich so die Notfallmittelchen, die ich in der Schwangerschaft immer empfehle, da zu haben. Mhm. So. Und genau, jetzt sind wir bei den Hormonen. Beim Progesteron kommt es zu keiner Einnistung. Sinkt dann das Progesteron und die Östrogene wieder und dann kommt es zur Menstruation, also die Schleimhaut wird dann wieder abgestoßen.
Mhm.
Genau.
Okay.
Das sind jetzt so die wichtigsten Hormone.
Mhm. Ja. Du berätst ja auch zur natürlichen Familienplanung oder du lehrst sie. Kannst du da auch so einen ganz kurzen Überblick geben, was das ist und wie das helfen kann?
Genau, also wenn man dann die Pille abgesetzt hat oder eben anderweitig verhütet hat, außer mit Kondom, dabei hat man sich ja schon mit seinem Körper auseinandergesetzt, in der Regel, ne? Weil damit man weiß, wann man sie definitiv benutzen muss, weil in der Regel wissen Frauen schon, wenn sie mit Kondom verhütet haben, kennen die sich schon mit ihrem Zyklus sehr viel besser aus, weil dann haben die den jahrelang ja schon kennengelernt. Aber Frauen, die hormonell in irgendeiner Form verhütet haben oder mit der Spirale oder so, die haben sich damit nicht, oder mit der 3-Monats-Spritze, die haben sich ja in der Regel nicht damit beschäftigt.
Ist das so ein bisschen Tabuthema, gell? Sie jetzt so, das, also es ändert sich ein bisschen, dass jetzt bei jungen Frauen das ein bisschen anders ist, aber ich glaube, früher war das einfach ein absolutes Tabu und deshalb weiß man so ein bisschen sehr wenig. Aber das
genau, gerne. Genau, gerne. Also wenn man dann die Hormone also oder die Verhütung einfach abgesetzt hat, kann man schnell merken, der Zyklus ist nicht so, wie er bekannt ist, weil alle sagen dann immer, oh, ich habe doch immer 28 Tage. Ja, natürlich hat man 28 Tage, weil bei der Pille, bei manchen Pillen ist das so, man setzt sie ab einem bestimmten Zeitpunkt ab, dann kommt die Abbruchsblutung und dann fängt man wieder an, die am bestimmten Tag wieder zu nehmen. So, das wird in der Regel aber nicht so sein, wenn man dann die Hormone abgesetzt hat. Da fängt es dann eigentlich so an, dass man dann von null anfängt. Also wie gesagt, bei mir war es so, ich hatte auf einmal 19 Tage, 17 Tage, mein Zyklus hat gemacht, war das Wetter gut, war der Zyklus so, war Winter, war der Zyklus so. Also ich konnte mich auf nichts verlassen. ganz abzusehen davon, dass man rausgekriegt hat, wann der Eisprung ist. Die ganzen Ovulationsmonitore funktionieren auch nicht, ne? Weil der Zyklus muss schon regelmäßig sein, um irgendwas rauszukriegen. Die Ovulationstests, dann hat man auch viel Spaß. Das wird teuer, wenn man dann gleich anfängt. Ich habe dann angefangen mit der Temperaturmethode. Das empfehle ich dann auch immer allen. Mit der Temperaturmethode und den Zervixschleim zu beobachten. Also Zervixschleim ist Gebärmutterhalsschleim.
Ja.
Das merkt man ja, dass es einfach dass es einfach flüssiger ist. Das merkt man dann ja, das ist zwar, möchte immer keiner darüber reden, aber das merkt man dann in der Unterwäsche oder wenn man sich abputzt, ne? Ja. Dass sich das zu einer bestimmten Zeit im Zyklus sich anders, dass es anders ausschaut.
Ja.
So. Nach der Menstruation ist es eher ein bisschen dickflüssiger, eher, also nicht durchsichtig, ne? Ja. Eher schon ins Weißliche, aber auf jeden Fall nicht durchsichtig. Und dann zum Eisprung hin wird es immer durchsichtiger. Und es ist wirklich so, es sieht aus, ich habe das am Anfang auch nicht so genau verstanden, aber es sieht wirklich aus wie Eiweiß, wie rohes Eiweiß. Mhm. Also die Form zum Eisprung herum ist es wirklich wie rohes Eiweiß, mhm. Also so durchsichtig, klar. Und wenn man, ich weiß, das mögen ja auch immer keiner hören, also Männer würden sagen, aber wir Frauen können darüber reden, wenn man das zwischen die Finger nimmt, und so macht, dann bildet sich da ein Faden, das nennt man spinnbar. Ne? Wenn man das so macht und dann aus einem Faden, dann spinnbar. Ne?
Ja.
Und dann ist wirklich die fruchtbare Zeit schlechthin.
Okay.
Und wenn der sich auseinanderziehen lässt. Ja. Sobald es klar wird, ist schon super fruchtbar, aber ist der spinnbar, steht der Eisprung bevor. Denn viele Frauen merken es dann auch schon, dass es zieht an einer bestimmten Stelle. Bei mir war es witzigerweise immer rechts. So, also es kann auch sein, dass man es immer nur auf einer Seite merkt, auch wenn es vielleicht beidseitig der Eisprung ist. So, aber das ist, die merken es dann deutlich, den Druck. Manche haben es auch so stark, dass sie dann auch Schmerzen haben, ne? Und das ist einfach der Mittelschmerz. Mhm. So, dann gibt es manchmal auch eine Ovulationsblutung, ne, die kommt manchmal vor, das ist durch die Hormonumstellung dann im Zyklus.
Und wann empfiehlst du, also wenn jetzt das Schleim spinnbar ist, wann empfiehlst du den Frauen jetzt Liebe zu machen oder zu herzeln?
Genau, ja. Am besten sagt man so 2 Tage vorher, also sobald du eigentlich. Also wenn man seinen Zyklus kennt, dann weiß man ja, wann der Eisprung stattfindet, dann 2 Tage vor dem Eisprung. Ja. Empfohlen wird da auch tatsächlich alle 2 Tage. Also bei manchen denken ja so, oh, da mache ich eben an dem Tag, wo der Eisprung ist, ganz oft. Nee, geht nicht so gut. Alle 2 Tage. Natürlich soll man so oft machen, wie man Lust hat. Das ist ja ganz klar. Ne? So. Genau, darum geht es ja eigentlich auch beim Kinder kriegen, dass man da auch Lust dran hat, weil ganz oft bleibt das nämlich dann auf der Strecke und dass der Partner, vor allem Männer sind da sehr, sehr zarte Pflänzchen, wenn die nämlich hören, sie müssen, ja. Man sagt ja immer, die wollen ja immer, aber wenn die müssen, kommt das nicht gut. Das kommt bei gar keinem Mann gut. So, genau, und ich habe das dann auch irgendwann so gemacht, ich habe gar nicht mehr erzählt, weil mein Eisprung ist. Am Anfang war ich immer noch so, ne, euphorisch und dann immer, ah, jetzt müssen wir. Das kommt bei Männern nicht gut an. Das kann ganz schnell Druck bei denen auslösen, ja. Und nicht Frauen stehen unter Druck, sondern Männer auch. Mhm. Ne? Das heißt,
das Stress und das ist nicht gut.
Genau, und das sollte man nicht machen. Also bloß, denn, also wenn Männer unter Druck stehen, das ist einfach nicht schön für die. Ne? Und ich kenne ganz viele Patienten, die dann sagen, ja, das ist. Ja, mein Mann steht so unter Druck, das geht einfach nicht so. Ne? Und das, deswegen sage ich immer, lass das, ne? Man muss das ja nicht ihm so auf die Nase binden, der wird es schon sowieso von alleine merken, wenn man denn dann öfter mal ankommt. Wenn man kommt auf einmal öfter mal an. Das ist ja einfach so, auch die Hormone sorgen dafür, dass man einfach um den Eisprung herum auch mehr Lust hat. Das ist einfach so. Spätestens wenn die Menstruation vorbei ist, sorgen die Hormone dafür, dass man, also nicht Mann, sondern wir Frauen, mehr Lust haben.
Ja.
So, das ist ganz normal. In der 2. Zyklushälfte sinkt das extrem. Aber in der 1. Zyklushälfte hat der Körper das so eingerichtet, dass wir mehr Lust haben. Ne? Dass wir aktiver sind und mehr Lust haben. Genau. Und das deswegen alle 2 Tage, so ab Menstruationsende, alle 2 Tage und am besten 2 Tage vor dem Eisprung. Weil der Hintergrund nochmal, warum das so wichtig ist zu wissen, dass alle 2 Tage am besten ist, weil die Spermien auch ihre Zeit brauchen, sich wieder zu erneuern. Also die brauchen auch ein bisschen. Ja. Ne, die stehen nicht sofort wieder so parat, ne, nach dem Samen, August sind sie nicht gleich wieder so parat. Deswegen bringt es nichts, dann ein paar Stunden oder 3-4 Mal das am Tag zu machen. Ne, weil manche sagen, oh, da kommt noch der letzte Rest und der letzte Rest und dann nochmal der letzte Rest. So. Nee, das bringt es einfach nicht. Also für die Spermien ist es wirklich am besten alle 2 Tage. Zu länger als 2 Tage ist auch nicht so empfehlenswert, weil sie dann eher deformiert sind.
Ja, beziehungsweise so wie du es beschrieben hast oder in deiner Geschichte, die finde ich nämlich so schön, dass es dann einfach so geklappt hat und dass du hast, das ist auch eine Möglichkeit, das so.
Bei uns hat es jetzt komplett auch so gepasst. Ja. Bei beiden, also ich weiß ganz genau, beide sind 2 Tage vor dem Eisprung. Also bei meinem zweiten Kind weiß ich es auch definitiv, weil wir da gerade umgezogen sind. So, beim ersten kann ich mich da nicht mehr so 100%ig dran erinnern, aber da waren es auch 2 Tage vorher, aber beim zweiten auf jeden Fall da. Also da weiß ich es definitiv. Weil da habe ich auch gerade die Ovulationstest, ne, den Clearblumen-Monitor, den mochte ich ganz gerne. Den hatte ich da gerade in dem Zyklus und der hat es immer so schön angezeigt, so jetzt ist hohe Fruchtbarkeit. Weil die Ovulationstests fand ich furchtbar. Die zu interpretieren, das ist ja eine wahre Wonne, dann funktionieren die auch nicht bei allen Frauen. Ja. Manche haben immer erhöhte LH-Werte oder der Ovulationstest zeigt das jedenfalls an. Mhm. So. Also da kann man gar nicht so nachgehen. Manche, bei manchen zeigt er überhaupt gar nichts an. Die haben aber nachweislich Eisprünge.
Okay, also so, deswegen kann man einen Monitor.
Also den Monitor fand ich schön. Ich hätte gerne das mit der natürlichen Familienplanung gemacht, so mit Temperaturmessen. Ging bei mir aber nicht so gut, weil ich im Schichtdienst ich habe nur im Nachtdienst gearbeitet oder viel im Nachtdienst. Also immer mal früh, mal spät, mal Nacht. Und dann kann man leider das vergessen. Geht ja heute mit den AVA-Bändern zum Beispiel ein bisschen besser. Ne? Diese ganzen Monitore, die es heute gibt als Treckle oder AVA-Bänder oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Also da gibt es noch mehr, also es gibt ja auch welche, die man dann auf die Zunge zum Testen legt und die dann die Hormone im Speichel testen, aber da komme ich jetzt nicht auf den Namen drauf. Also das geht gut, aber eigentlich ist die sicherste und beste Methode, selber zu messen.
Selber zu messen.
Mhm. Genau, und das nennt sich dann NFP, natürliche Familienplanung, ne? Und soll ich noch erklären, wie man das am besten macht?
Ja, gerne.
Genau, also am besten, also am wichtigsten ist es natürlich mit Tag 1 anzufangen. Es dauert ein paar Zyklen, bis man sich da genau reingewurschtelt hat. Ja. Man braucht dafür eine Zykluskurve, wo man dann die ganzen Temperaturen mitmessen, ne? Also die ganzen Messungen einträgt. Es ist wichtig, immer möglichst um die gleiche Uhrzeit. Deswegen hat es bei mir nicht geklappt, weil ich habe manchmal dann eben vormittags geschlafen. Abends um 19 Uhr ist der Wert anders als morgens um 7. Ja. So, das ist einfach so. Ne, deswegen ist möglichst so eine feste Uhrzeit zu finden. Man sollte genug davor geschlafen haben. So 4 bis 6 Stunden sollte man vorher definitiv geschlafen haben. Störwerte werden dann auch eingetragen, weil zum Beispiel Medikamente nehmen oder wenn man mal jetzt am Wochenende Alkohol getrunken hat, sind da Störwerte, dann reagiert die Temperatur da sofort drauf. Ja. Aber man misst jeden Tag möglichst um die gleiche Uhrzeit an derselben Körperstelle die Temperatur.
Ja.
Achselhöhle ist da weniger zu empfehlen, eigentlich Körperöffnungen. So, alle Körperöffnungen sind erlaubt, so wie man das ja dann auch als Kind schon kannte. Ne? Die sind sicherer, so von der Messung. Achselhöhle ist da einfach, oder Stirnthermometer bringt nichts. Ne?
Körperöffnung und dann trägt man die Temperatur ein?
Genau, dann trägt man die Temperatur ein. Ein Thermometer ist wichtig, das 2 Kommastellen hat.
Ja.
Dann ist es einfach genauer, weil man merkt sehr schnell den Unterschied beim Eisprung. Weil vor dem Eisprung ist die Temperatur niedrig und nach dem Eisprung steigt sie an. Dann weiß man, jetzt war der Eisprung. Und dann bleibt sie auf einem hohen Level. Ja. Sie kann sehr weit ansteigen und bleibt auf einem hohen Level. Und das nennt sich Coverline. Die niedrige Temperatur setzt sozusagen einen Wert an. Das nennt sich dann Coverline. Ein Durchschnittswert, ne? Von den letzten 3 Messungen vor dem Eisprung. Das nennt sich dann der Durchschnittswert von den letzten 3 Messungen vor dem Eisprung. Das ist dann die Coverline und die Temperatur, die danach dann steigt, so ungefähr um die 0,2 Grad. Also wenn man zum Beispiel 36,4 hat und es geht auf einmal auf 36,6, 36,7, 36,8, das ist dann der Temperaturanstieg nach nach dem Eisprung. Genau, und da sieht man dann auch, das würde man dann, ne, aber eine Erhöhung ist noch nicht Zeichen für einen Eisprung, weil da kann, wie gesagt, da kann ja eine Störung drin sein, durch Alkohol, zu wenig geschlafen, Stress, Medikamente, Zigaretten, zu viel geraucht, weil man auf einer Party war oder. Also es gibt sehr viele Störungen. Ne? Oder weil man eben Mama schon ist, ne? Und dann mit dem Kind dann nachts rumhopsen musste, weil das Kind krank ist oder gibt es ja ganz viel. Ne? Mhm. Genau. Und deswegen, das kann alles Störungen ergeben. Und die würde man dann ja auch eintragen. Aber wenn dann eben drei Werte danach und es bleibt immer noch weiter oben. Also es müssen schon drei hohe Werte zu sehen sein. Und dann ist es deutlich, dass dann der Eisprung stattgefunden hat. Also leider ist die Temperaturmessmethode nicht so, dass sie vorhersagen kann, wann der Eisprung ist. Ja. Sie kann es aber bestätigen, dass der Eisprung war. Und das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel zu einem Frauenarzt geht, kann man zeigen, mein Eisprung ist dann und dann immer oder er ist eben nicht dann und dann. Die Temperaturmethode zeigt aber auch, dass, ob man eine Gelbkörperschwäche hat.
Ja.
Weil in der Temperaturmethode, die Temperatur steigt an, weil das Progesteron sich erhöht. Ne? Mhm. Und würde das irgendwann die Temperatur abfallen, so 7 Tage nach dem Eisprung, dann spricht das eindeutig für eine Gelbkörperschwäche, die behandelt werden muss. Die ist ganz, ganz wichtig zu behandeln in der Kinderwunschzeit. Oft zeigt sie sich ja auch durch Schmierblutung, schon weit vor der Menstruation. Das ist ein eindeutiges Zeichen oder extremes Brustspann oder so. Das könnte ein Zeichen auf eine Gelbkörperschwäche sein. Und dann kann man selber sozusagen schon diagnostizieren, dass man eine Gelbkörperschwäche hat, weil die Temperatur fällt dann ab. Ja. Und die Menstruation setzt viel zu früh ein. Ja. Oder eben Schmierblutung. Mhm.
Also gut, auch um so den eigenen Körper kennenzulernen und schon Zeichen für sich selbst festsetzen zu können. Die Gelbkörperschwäche, die kannst du auch behandeln, da kann man zu dir kommen, wenn man merkt, dass man das hat.
Frauenmantel, genau, mit dem Frauenmantel. Mhm. Also es gibt auch noch viele andere Sachen, zum Beispiel Vitalpilze, ne? Der Cordyceps ist zum Beispiel da super, Maca ist da super, aber der Frauenmantel steht da wirklich an allererster Stelle. Aber dann eben die Vitalpilze und Maca, die regulieren den Zyklus auch nochmal zusätzlich. Ne, weil manche brauchen eben noch ein bisschen mehr. Bei mir hat es wirklich der Frauenmantel gemacht. Ne? Ja. Das hat gereicht. Aber manchmal ist es eben, dass wirklich alles aus dem Lot ist. Und dann kann man zum Beispiel mit Cordyceps und Maca arbeiten.
Ja, also wenn du jetzt die Vitalpilze angesprochen hast, Cordyceps und Maca, wie sind die einzunehmen? Können die Frauen das überhaupt selbst oder ist es empfehlenswert, das selbst zu machen oder ist es besser, zu dir zu kommen und sie da beraten zu lassen?
Also eine Beratung ist natürlich, also jeder Mykotherapeut kann das. Ne? Ja. Also Vitalpilze-Beratungen sind immer Mykotherapeuten. Also Heilpraktiker, die sich mit Vitalpilzen beschäftigen, sind Mykotherapeuten. Klingt ein bisschen komisch, ne? Aber es ist eben Myko. Ja, manche denken so, Myko, ja, meine Salbe heißt doch so ähnlich, ne? Die hat doch auch, da steht doch auch mal irgendwas mit Myko drauf oder so, ne? Aber die Mykotherapie ist Tatsache die Vitalpilze-Heilkunde.
Ja.
Und also wenn man dann entweder bei mir Beratungsgespräche mit Mykotherapie, aber das kann eben, wie gesagt, auch ganz, ganz viele andere. Viele TCM-Ärzte oder TCM-arbeitende Heilpraktiker kennen Vitalpilze. Also ich würde sagen, die kennen sie alle.
Ja.
Jeder, der mit TCM zu tun hat, kennt Vitalpilze, weil die haben ja immer bestimmte Themenmischungen, das kennen. Also wer schon mal beim TCM-Arzt war oder beim Heilpraktiker, der kennt schon Pilz. Der kennt schon Pilz, weil die haben immer Reishi zum Beispiel mit drin in ihren Teemischungen. Die haben oft Cordyceps mit in ihrer Teemischung drin. Das sind so, die beiden Pilze sind so die, also das in der TCM und Kinderwunsch, die Pilze, also wenn mir jemand seine Teemischung zeigt, dann weiß ich immer schon, alles klar, die sind definitiv da drin.
So. Also wenn jemand Pilze verwenden möchte, ist es aber trotzdem günstig, sie beraten zu lassen. Also das ist
in Beratung ist immer am besten, weil die haben ja auch, also Nebenwirkungen kann man das jetzt nicht sagen, aber die haben ja auch eine bestimmte Erstverschlimmerung. Die Entgiftung kann wirklich extrem ausfallen. Es ist auch wichtig, dann auch informiert zu werden, welche Produkte sind gut. Da gibt es ja sehr, sehr viel mittlerweile auf dem Markt. Wenn man dann bei Amazon mal guckt, wirst du erschlagen mit Cordyceps. Aber ich hatte mal ein ganz krasses Beispiel, das weiß ich noch, so ganz am Anfang meiner Mykotherapie. Ich hatte der Patientin erzählt, so die und die Firma. Und sie hat sich die Firma angeguckt, gesagt, und so, okay, hat sich dann wohl gedacht, das ist mir zu teuer, ich kaufe das bei eBay. Okay. Pilze haben aber ein Problem, was so Heilpflanzen nicht haben. Pilze ziehen alle Schadstoffe aus ihrer Umwelt an sich. Das machen die. Ne? Das ist denen ihre Aufgabe in der Umwelt. Ne? Die ziehen das an sich. Und die hat wirklich sich das billige Zeug aus China, wirklich billiges Zeug, also ich sage nichts, dass China-Produkte schlecht sind, weil die Pilze kommen nun mal aus China, ne? Aus dem asiatischen Raum. Das heißt, wenn wir, die gibt es in Deutschland eigentlich, die gehören nicht nach Deutschland. Ne? Das ist eine asiatische Heilkunst. Deswegen, in Deutschland hat ein Pilz ja normalerweise die meisten Pilze nichts zu suchen.
Ja, schon.
Ne, es gibt welche, die gehören hierher, aber bestimmte Pilze eben nicht. Zum Beispiel Cordyceps ist kein heimischer Pilz. Deswegen kommen sie aus dem asiatischen Raum. Aber die hat sich wirklich den billigsten Kram geholt und die schrieb mir dann irgendwann, sie liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus. Ich so, oh, wie kann das denn passieren? Das habe ich ja noch nie gehört. Bis ich irgendwann rausbekommen habe, dass sie sich den Billigkram für 10 Euro bei eBay gekauft hat. Und ich wäre fast vom Stuhl gekippt, als sie das gesagt hat.
Okay, also sehr empfehlenswert, sie da fachkundig beraten zu lassen.
Und genau, oder auch darauf zu achten, rumzufragen, welche Firma ist gut, die dann auch bestimmte
Zertifikate. Welche Firma ist gut?
Oh, da gibt es viele, zum Beispiel Hapnik. Ist eine gute Firma. Mhm. Also es gibt schon viele. Deswegen, aber da sind jetzt sehr viele mehr nachgekommen. Ne? Also es ist jetzt nicht die eine, ja. Sondern das ist einfach eine gute Firma. So, aber das war eben so, als ich damit angefangen habe, da gab es nur Hapnik eigentlich. Ne, jetzt gibt es aber schon viele andere gute Firmen. Aber da würde ich wirklich mich beraten lassen. Genau, oder eben auch gut recherchieren. Amazon-Bewertungen sind keine Beratungsstelle. Da kann man viel schreiben und es kann auch gekauft, also es wird ja auch gekauft, Bewertungen werden gekauft. Ne? So. Und das heißt, das Sternchen hat nicht unbedingt was zu heißen, sondern es ist ganz wichtig, dass die auch bestimmte Prüfsiegel haben, zum Beispiel Agrolab. Ne? Wenn man jetzt nach einem Produkt sucht und dann sagt, ich will aber nach dieser Agrolab-Zertifizierung gucken. Ne? Das ist so ein unabhängiges Labor, das ganz viele Produkte in Deutschland prüft.
Genau. Ja, Karin, du hast uns jetzt schon so viele wertvolle Hinweise gegeben. Trotzdem wäre mir noch ein Thema wichtig, Mineralstoffe, wenn du dann noch ganz kurz...
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Das wäre jetzt so das, was ich jetzt auch definitiv nochmal eingebaut hätte. Weil das ist eins der wichtigsten Punkte, wenn man die Pille abgesetzt hat. Also direkt neben der Entgiftung schon.
Ja.
Am Anfang. Ich habe jetzt so viel über Entgiftung geredet, deswegen... Genau, also die wichtigsten Vitalstoffe nach dem Absetzen von der Pille oder auch wenn man Hormone eingenommen hat oder so oder irgendwelche anderen Medikamente eingenommen hat. Es gibt ja welche, die haben Magen-Darm-Medikamente, müssen sie einnehmen, ne? Weil sie übersäuerten Magen haben oder Magengeschwüre hatten oder so. Oder sie hatten schon eine Stimulation für die, ne?
Ja.
Für die Eizellreifung oder also künstliche Hormone. Hormone, Medikamente, Antibiotika, alles macht einen Vitalstoffmangel. Einen extremen Vitalstoffmangel. Mhm. Auch Menschen, die Magen-Darm-Probleme haben, haben bestimmte Vitalstoffmangel. Zum Beispiel Folsäure und Vitamin B12 ist das Erste, was man auffüllen muss.
Ja.
So. Folsäure ist sowieso immer in der Zeit vom Kinderwunsch ganz wichtig, hochdosiert einzunehmen. Also 800 Mikrogramm sollten da schon eingenommen werden. Mhm. Aber Folsäure, keine Folsäure, sondern Folat.
Ja.
Genau, und bei dem Folat, weil das Folat ist schon das Aufgespaltene für den Körper, besser verfügbare. Folsäure muss erst noch aufgespalten werden, umgewandelt werden im Körper. Und viele viele Menschen können das gar nicht aufspalten. Und haben dann, obwohl sie ohne Ende Folsäure zu sich nehmen,
haben sie Folsäure drin.
Ne? Die haben Mangel, obwohl sie es so viel einnehmen und müssen es dann schon spritzen lassen. Das liegt aber oft daran, dass sie es gar nicht aufspalten können. Ne? Es gibt da so einen Gendefekt, den kriegt man ja nicht raus. Das wird ja nicht untersucht. Ne? Und diese Menschen können gar keine Folsäure aufnehmen. Zum Beispiel hatte ich gerade eine, die ganz viele Fehlgeburten in der Vorgeschichte hatte. Und bei der kam wirklich raus Folsäure. Und der Arzt hatte ihr noch Folsäure verschrieben. Und ich sage, du, davon kannst du jetzt 10 Milligramm am Tag nehmen. Das ist so nichts. Das wird nicht bei dir ankommen, so weil du das gar nicht aufspalten kannst. Ne? Und dann hat sie Folat angefangen zu nehmen und alles super.
Gut, ne? Also grundsätzlich Folat.
Genau, grundsätzlich Folat, ja.
Das Vitamin B12, in welcher Darreichungsform? Darreichungsform, ich glaube, da gibt es ja Tropfen, oder?
Genau, das gibt es als Tropfen, das gibt es aber auch in Kombipräparaten. Also oft ist ja so Vitamin B, Folat ist ein Vitamin B.
Ja.
Genau, und das ist eins von dem Vitamin B, das Folat. Und Vitamin B12 ist ja auch ein B-Vitamin. Und das gibt es oft in Kombipräparaten, beides mit drin. Aber ich würde eben immer darauf achten, dass Folat mit dabei ist. Beim Vitamin B12 gibt es da keine Vorschriften. Da gibt es drei verschiedene Verbindungen, die sind aber alle drei, oft sind 2 bis 3 dann immer in so Kombipräparaten mit drin von den Verbindungen.
Empfiehlst du ein Kombipräparat?
Bei Folat auf jeden Fall, ja. Mhm.
Ja,
genau. Oder meinst du jetzt welches?
Ja, und auch welche.
Ach, da gibt es sehr viele gute. Also da würde ich mich gar nicht auf eins festlegen. Ich würde immer nur darauf achten, welches auf jeden Fall, aber da komme ich dann gleich nochmal zu, welche bestimmten Stoffe nicht enthält. Ne? Also da gucke ich immer persönlich danach, weil ich würde nie sagen, kauf nur diese Firma, weil es gibt viele gute Firmen. So, ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, kauf nur diese eine Firma, weil es gibt auch gute, günstige Firmen. Ne? Ja. Aber die müssen eben bestimmte Kriterien erfüllen. Das hat aber nichts zu heißen damit, dass die teuersten die besten sind. Zum ja. Beispiel Ortomol würde ich nicht empfehlen. Ja. Ortomol ist eine super teure Firma, hat aber sehr viele kritische Zusatzstoffe drin, die ich nicht empfehle. So. Und es gibt ganz viele auch bei DM, also bei DM die ganzen Nahrungsergänzungskombipräparate, Nahrungsergänzungsmittel, ne, für den Kinderwunsch sind meiner Meinung nach auch nicht so doll. Aber das erzähle ich gleich noch, welche Inhaltsstoffe man, worauf
wenn,
man achtet.
Wenn du jetzt trotzdem aus der Auswahl der Firmen, wo du sagst, die würdest du empfehlen, so als kleine Hilfestellung, damit man weiß. Also das Ortomolnet, hast du mal gesagt, was wäre günstig von, also von allen, wo du sagst, ja, da ist das drin, was
ihr empfehlt. Biogena zum Beispiel ist, ja. Biogena ist gut,
ja.
Vitals ist gut. So, das sind so Firmen. Aber es ist wirklich so, man muss sich ehrlich auch jedes Produkt angucken. Ich, ja, kann, ne, gesagt, ich kann nicht eine Firma sagen und sagen, ich finde sie alle gut.
Ja, ne? Okay, du hast gesagt, das sind Stoffe, worauf man achten sollte, dass die nicht drinnen sind. Welche wären das?
Und zwar ist das einmal Magnesiumsterat. Mhm. Ne? Magnesiumsterat, Speisefettsäuren, der Magnesiumsalze nennt man das, nennen die das, glaube ich, immer. Oder eben Magnesiumsterat. Mhm. Dann auf jeden Fall kein Talkum. Das ist oft enthalten, ja, als Überzugsmittel. Mhm. Überzugsmittel gehören, also eigentlich gehört nichts in die Kapsel rein, dem Farbstoff zum Beispiel. Wenn der Farbstoff draufsteht, kann man es eigentlich gleich weglassen.
Ja.
Steht da ein Trennmittel drin, außer Reismehl, kann man es weglassen. Mhm. So, oder Füllstoff, ne? Ja. Weil es gibt Füllstoffe, zum Beispiel mikrokristalline Zellulose, auf die sollte man verzichten. Mhm. Siliziumdioxid sollte man drauf verzichten. Also alles, also es gibt kaum Inhaltsstoffe oder Eisenoxid. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, Talkum habe ich gesagt.
Zitronensäure, glaube ich, was du
zumindest. Zitronensäure ist ganz, ganz wichtig. Genau, weil Zitronensäure, das hört sich immer schön an, nach, oh, das ist ja schön viel Vitamin C. Ja. Zitronensäure hat nichts mit Vitamin C zu tun. Es hat nichts mit der Zitrone zu tun. Das ist ein eine chemisch hergestellte Säure. Ist in ganz, ganz vielen Lebensmitteln drin, ist aber eine Laborherstellung. Mhm. Dann, wenn da Zitronensaft draufsteht, ja, das ist, ne, also ich würde es ja nicht auf Kapseln draufstehen, ist klar. Das ist ja einfach nur, damit das säuerlich schmeckt. Ne? Deswegen machen die da Zitronensäure rein. Das machen die in ganz, ganz vielen. Also da ist man ganz erstaunt. Aber Zitronensäure ist zum Beispiel ein Transportstoff ist das für Aluminium. Mhm. Okay. Ne? Zum Beispiel, Dosen essen, was ich nicht empfehle, aber was aus der Dose ist. Und da ist dann auch noch Zitronensäure drin. dann ermöglicht man dem Aluminium, besser ins Gehirn zu gelangen.
Okay, so. Gut. Super, sehr wertvoll, dass du das sagst. Und aber im Idealfall kommt man zu dir in die Beratung, oder? Und
genau.
Und dann ganz individuell auf die Frau und auch auf den Mann. Kannst du den Mann auch, ja?
Genau, mit dem Mann so. Genau, wir reden dann ganz viel über Pimp My Ex und Pimp My Sperm dann auch. Ja. Das ist ja so, meine Vitalstoffberatung läuft ja darauf hinaus. Ne? Ja. Genau, und dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, irgendwas wollte ich noch
stehen. Du machst deine Beratungen ja online. Das
funktioniert. Genau, oder? Beratungstermine sind online oder telefonisch, wie man das eben möchte. Und ganz, ganz viele von meinen Patienten kommen dann eben immer hin und sagen, das nehme ich. So bin ich nämlich auch darauf gekommen, diese Vitalstoffberatung zu machen, weil ich habe immer die Frage gehabt, Karin, das nehme ich. Kannst du dir das mal angucken? Und da habe ich mir dann die Präparate alle einzeln angeguckt. In meiner Schwangerschaft habe ich ja selber damit angefangen, mich mit den Inhaltsstoffen von meinem Shampoo zu beschäftigen, mit meinem Duschgel und diese ganzen Inhaltsstoffe mir genauer durchzulesen. Dass es das aber auch bei Medikamenten gibt, war mir da noch nicht bewusst. Das ist mir dann erst so bewusst gewesen. Natürlich im Internet gab es immer viele schon, die darüber geschrieben haben. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, dass das ja nicht nur in Körperpflegeprodukten echt viel drin ist, sondern eben auch Nahrungsergänzungsmittel und auch Medikamente, wo man denkt, das hat doch der Arzt verordnet. Da ist aber nichts Gutes drin. Mhm. Ne? Kurzzeitig sage ich immer, spricht nichts dagegen. Also wenn jemand erkältet ist und dann in irgendeinen Laden hier in der Drogerie vor der Haustür rennt und sich was holt, ja, das ist ja nicht, ne? Da hat man sich dann mal Ascorbinsäure geholt oder so, ne? Oder irgendwas, wo eben diese Stoffe drin sind. Mhm. Genau, da spricht ja mal nichts dagegen, weil das braucht man ja mal ganz schnell. Aber im Kinderwunsch nehmen wir es ja lang. Wir nehmen es ganz... Wir lehnen es vielleicht die ganze Schwangerschaft, die ganze Stillzeit auch noch über. Und dann bin ich immer der Meinung, dann sucht man sich lieber was Gutes, eine gute Firma, ne? Die wirklich darauf komplett verzichtet. Es gibt Firmen, die verzichten darauf. Man muss auch immer wissen, es gibt keinen Grund, in der Kapsel irgendwelche Zusatzstoffe reinzupacken. Die gibt es nicht. Also damit habe ich mich auch sehr, also ich habe auch schon mit Händlern gesprochen, nicht nur mit Händlern, sondern auch mit Herstellern sehr viel mich unterhalten und auch mal gefragt, ist denn das wirklich notwendig, dass da ein Füllstoff wie mikrokristalline Zellulose drin ist? Warum ist das drin? Warum braucht man ein Überzugsmittel? Die Kapsel, klar, die ist ein Überzugsmittel. Ne? Ja. Ist ja klar, sonst fällt ja alles raus. Sonst ist es ja ein Pulver. Aber warum muss denn die Kapsel weiß aussehen? Hat das einen Grund? So. Warum muss eine Tablette weiß aussehen? Oder warum muss sie orange aussehen? Ne? So. Das dient wirklich nur der Optik. Genau. Alles nur der Optik und dass sie besser flutschen.
Ja, so. Okay.
Ne? Aber das kann man auch anders bewirken. Eine Kapsel, bloß damit sie besser rutscht oder damit sie ganz toll blau-weiß wirkt oder so oder schön grün, grüne Farben hat oder so. Dafür finde ich, muss das echt nicht. Also meiner Meinung nach eine Firma, die sagt, das mache ich nicht oder ich packe das auch nur ins Glas. Mir ist ganz wichtig, wenn ich was kaufen würde, nur im Glas zu kaufen, weil Plastikverpackungen sind immer, können nicht BPA-frei sein. Mhm. Ne? Das ist in der Regel nicht so. Mhm. Es gibt zwar heute schon plastikfreie Alternativen, das machen aber auch die wenigsten Firmen, kaum eine. Ich würde auch nichts nehmen, was geblistert ist. Geblistert heißt in diesen Alupackungen, wo man Kapseln immer rausdrücken muss. Ne? Weil das ist Aluminium. Das würde ich auch... Schon allein den Umweltgedanken würde ich mir da schon denken, was soll das? Ich verbrauche so viel Verpackung. Und aber habe ich ein Glas, was jetzt 3-4 Monate hält, verbraucht man ja wirklich nur das Glas. Das Glas kann man dann am Ende noch benutzen, vielleicht mit Teelicht rein, sieht hübsch aus zu Weihnachten. Viele Leute, ich bin leider nicht so sonderlich kreativ, aber meine Schwester zum Beispiel, die bastelt immer ganz viel Sachen aus Sachen, die sie wegschmeißen müsste eigentlich. Da basteln die was draus, ne? So, und das finde ich
gleich ganz kreativ cool. Werden, das ist ja auch günstig, oder? Ein bisschen spielerisch und kreativ.
Ja, genau, ne? Und dann stellt man da vielleicht ein Teelicht rein oder macht da, kann ja auch, wenn es schön ist, weil oft sind die dann, wenn sie Gläser benutzen, sind das ja dann Braunglas. Also auf sowas achte ich persönlich dann drauf. Und das Schöne ist, das kostet im Gegensatz, also wenn man jetzt so mal Orthomol als Vergleich nimmt, ich hoffe, die lynchen mich nicht, wenn sie sowas hören, aber wenn man das nur mal so als Vergleich nimmt, die sind ja deswegen nicht teurer, bloß weil sie die Zusatzstoffe weglassen.
Ja.
Weil das kostet nicht mehr, diese wegzulassen. Ne, die Zusatzstoffe kosten ja auch was. Ne, aber man kann ja sagen, ich lasse das komplett weg aus meiner Kapsel und tue damit was Gutes. So, ne, das, ja, oder ich mache es eben in Glas rein. Warum muss denn das in einer Plastikverpackung oder in einer Aluminiumblister drin sein? Ne, warum? Das erschließt sich mir nicht. Es ist nicht günstiger. Habe ich auch alles erfragt.
Okay. Na, dann würde ich es auch nicht verstehen, aber gut, dass du das sagst und dass du da Bewusstheit schaffst dafür, weil eben, wenn man es nicht weiß, oder dann nimmt man es einfach, und wenn du das da so nachhaltig jetzt erzählt hast, dann bin ich mir sicher, dass da viele Frauen oder auch viele Männer achtsam sind dazu und drauf.
Und ja, aber die Kapseln sind ja auch einen ganzen Tag da drin. Man merkt auch, wenn du die so eine Plastikverpackung, also ich habe ja alles mögliche an Nahrungsergänzungsmitteln schon mal getestet, und wenn man die so aufmacht, das stinkt bei manchen schon echt unangenehm, und das sind nicht die Kapseln, die da so komisch riechen, sondern das ist die Verpackung. Und wenn es dann noch Hochsommer ist, dann stehen die vielleicht auch noch in der Hitze irgendwo. Man stellt die ja nicht in den Kühlschrank, werden die ja nicht besser durch, ne? Ja. Dann sind die auch noch der Hitze ausgesetzt, und dann mit Plastik. Na, Plastikdeckel, das ist nicht zu vermeiden. So, auf dem Glas drauf, das ist nicht zu vermeiden. Aber wenn das in einem Glasbehälter drin ist, kommt das, die Kapsel da drin ja nicht an das Plastik oben am Deckel ran. Außerdem sind die Deckel dann ja auch oft, wenn jemand schon Glas verwendet, die Deckel meistens BPA-frei. Aber die sind eben nicht diese ganzen Monate, oder auch der Herstellungsprozess, ne, kommt nicht mit diesem Plastik in Berührung. Weichmacher, Mikroplastik ist ganz, ganz schlimmes Problem. BPA ist ein ganz schlimmes Problem in der Kinderwunschzeit. Also das Fehlgeburten hat sich seitdem wohl massiv erhöht. Seitdem das mit Mikroplastik, BPA und Weichmacher alles so enorm geworden ist. Dass alles irgendwie in Plastik ist. Ne? Ist ja alles in Plastik.
Karin, du hast so unglaublich viele Informationen zu geben. Und wahrscheinlich könnte man jetzt so ein oder zwei oder noch länger Stunden sprechen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Karin.
Ja, danke gleichfalls.
Für deine Informationen. Und nochmal ganz vielen herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Liebe.
Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe!